herzlich begrüßen und ich wende mich ganz besonders an die jüngeren Leute unter uns. Ich möchte gerne am Anfang, dass wir einen Bibelvers lesen, drei Bibelverse. Das eine steht in Offenbarung 3, Vers 20. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und mit ihm Mahl halten und er mit mir. Die zweite Stelle, die steht in Johannes Evangelium, Kapitel 14, Johannes 14, Vers 23. Da heißt es, dass der Herr Jesus sagte: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm hinkommen und eine Wohnung bei ihm machen. Und die dritte Stelle, die steht in Epheserbrief. Das ist jetzt die letzte von den dreien, die ich jetzt heute so an den Anfang stellen möchte. Epheser 3, Vers 16. Da heißt es, das ist jetzt mitten im Satz, aber ich lese trotzdem nur diesen Satz, dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, Vers 17, damit Christus wohne in euren Herzen durch den Glauben. Alle drei Stellen haben irgendwas gemeinsam. Das erste war, der Herr steht an der Tür und klopft. Das zweite war, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und ich werde zu ihm kommen und wir werden Wohnung bei ihm machen. Und hier heißt es, dass Christus wohne in euren Herzen durch den Glauben. Und was ich gerne jetzt tun möchte heute, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die habe ich vor langer, langer Zeit gelesen. Aber eigentlich ist es irgendwie meine Geschichte, die ich erzählen möchte. Oder vielleicht ist es sogar auch deine Geschichte. Das könnte gut sein. Also du musst jetzt gut aufpassen. Vielleicht findest du dich selber in der Geschichte. Das war so, das war vor knapp 40 Jahren, habe ich den Herrn Jesus Christus kennengelernt. Und er stand da vor der Tür meines Herzens, meines Hauses und hat angeklopft, hat gerufen. Ich habe seine Stimme gehört. Er wollte gerne zu mir kommen, aber er drängte sich nicht auf. Das ist nicht so seine Art, sich aufzudrängen. Er musste eine Zeit lang klopfen und rufen, bis ich endlich die Tür aufgemacht habe. Dann habe ich endlich aufgemacht. Und dann kam er, hat mich besucht. Ich sagte, komm gern, komm rein. Ich möchte gerne dir mein Haus zeigen und ich möchte, dass du dich richtig wohlfühlst bei dir, bei mir. Und es war ein sehr, sehr schöner Tag. Der Tag, an dem der Herr Jesus so hereinkam zu mir. Mein Haus war damals ziemlich kalt und dunkel und düster. Und eigentlich war ich früher wenig so ein melancholischer, trauriger Typ und ein bisschen schwermütig. Und der Herr Jesus kam und hat Licht mitgebracht, ein helles Licht. Und dann wurde es heller. Er hat ein Feuer angezündet im Kamin. Die Wohnung wurde schön warm. Und Musik hat er auch mitgebracht, sehr schöne Musik. Und nun, irgendwie wurde es eine sehr schöne Zeit, als er da mein Leben angefüllt hat mit seiner schönen Person, mit seiner netten, feinen, freundlichen Person. Ich habe ihm gesagt, Herr, darf ich dich, oder ich sage dem Herr, du machst mir wirklich Freude und ich möchte dich ein bisschen herumführen in meiner Wohnung. Du sollst dich ja wohlfühlen bei mir. Und ich habe da einige Besonderheiten in meiner Wohnung. Komm, dann können wir auch noch ein bisschen mehr Gemeinschaft haben. Und er sagte, gern. Und er hat sich gefreut, man hat es gemerkt. Er hat sich gefreut, dass er so bei mir in meinem Haus Platz nehmen konnte. Und ich habe ihm dann mal so angefangen, zu ihm alles zu zeigen. Das erste war das Büro dran. Das ist mein Studierzimmer. Das ist das Arbeitszimmer meines Geistes. Dort entstehen meine Gedanken. Das war mein Büro war klein. Es hatte dicke Wände, weil die anderen interessiert das ja nicht, was ich in meinem Büro mache und denke. Eigentlich ist es aber ein doch sehr, sehr wichtiger Raum gewesen, genauso wie das Gehirn in meinem Leben das Kontrollzentrum ist von meinem Leben. So war das Büro auch gedacht oder das Studierzimmer. Hier entstehen also meine Pläne und meine Gedanken. Von hier aus wird mein ganzes Leben gelenkt. Nun, der Herr trat ein in das Büro und hat sich meine Bücher angeschaut, die ich da herumliegen hatte. Zuerst ging er zum Regal und hat sich so geschaut, was ich da so alles angesammelt habe in meinem Büro. Da hat er sich die Zeitschriften angeschaut auf dem Schreibtisch, die da herumgelegen sind. Und die Wände hat er angeschaut, da waren lauter Poster von so, vor allem ein Poster, das war ganz, ganz groß. Das war das Poster von meinem dicken Ich. Und da stand er davor, hat sich das so angeschaut. Und dann die anderen Idole meines Geistes. Und als ich so seinen Blick nachschaute, wo er da überall hinschaut, da wurde mir ziemlich unbehaglich zumute. Seltsamerweise war mir das vorher nie aufgefallen. Aber jetzt, als ich so das so alles anschaute, war mir das ziemlich peinlich. Vor allem die Illustrierten, die da auf dem Tisch lagen und das dicke Ich-Poster. Es war alles so peinlich. Und einige Dinge, da habe ich gemerkt, oh, das hätte ich ihm lieber nicht zeigen sollen. Und wenn ich gewusst hätte, dass er da so plötzlich kommt in mein Leben, hätte ich lieber vorher aufräumen sollen. Nun, es war da Literatur, Bücher, Zeitschriften, mit denen ein Christ eigentlich gar nichts zu tun haben sollte. Und die Bilder und die Poster an der Wand, das waren so meine Gedanken und Vorstellungen. Und es war in diesem Moment ziemlich beschämend für mich. Na gut, dann hat er sich den Computer auch noch angeschaut und sagte, hoffentlich sieht er den Computer nicht rein, aber da stand er da vor dem riesengroßen Monitor und voller Spielprogramme. Das waren so die Sachen, die halt meine Zeit weggenommen haben, die ganze Zeit. Ich traute mir nicht zu sagen, dass die Spiele Raubkopien waren, aber irgendwie hatte ich den Gedanken, der weiß es schon. Und nun, ich wartete, dass jetzt eine Predigt kommt. Es kam keine Predigt. Er stand nur da, er schaute. Nachdenklich schaute er das alles an, blätterte ein bisschen da herum, was da alles lag am Tisch. Und ich sagte, ich musste jetzt die Stille brechen, ich musste irgendwas machen. Ich sagte, Meister, ich wollte dir noch sagen, ich wollte eigentlich das Büro, ich wollte das Ganze, das Büro, das muss man anders machen. Ich möchte da ein bisschen aufräumen und könntest du mir nicht helfen, es so zu gestalten, dass es dir gefällt? Sodass jeder meiner Gedanken wirklich dann von dir beherrscht wird und von dir gefangen genommen werden kann. Ich wusste ja den Bibelvers aus 2. Korinther 10, Vers 5, wo es heißt, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen lassen in den Gehorsam Jesu Christi. Nun, der Herr sagte, ich helfe dir gern, Das ist ja einer der Gründe, warum ich überhaupt hierher gekommen bin. Wir können eigentlich gleich anfangen. Oh, ich dachte, so schnell muss es eigentlich nicht sein, aber na gut. Jetzt, ja, ich hatte mich so dran gewöhnt an die Sachen. Er sagte, ja, jetzt. Komm, nimm all die Bilder runter von den Wänden, die großen Poster, nimm sie mal runter und leere mal die ganzen Regale aus und nimm all die Illustrierten da weg und den Computer werden wir neu formatieren. Ja, irgendwie kam mir jetzt plötzlich Philipper 4, Vers 8 in den Sinn, ich weiß auch nicht, aber wir hatten den immer auswendig gelernt. Alles, was gut und was wahr ist und was ehrbar ist und was gerecht ist und was lieblich ist und tugendsam ist, an diese Dinge sollt ihr denken. Nun, ich habe es gemacht, wie es gesagt hat. Es braucht ein bisschen Überwindung, das alles runterzureißen, vor allem das große, dicke Ich-Poster, das war das Schwierigste von allen. Aber es ging auch. Und dann war alles runter und dann kam er, nahm eine Schachtel, eine Kiste. Da waren 66 Bücher drinnen. 66 Bücher, denke ich mir. Und dann nimmt er eins nach dem anderen, stellt es in das Regal. Das erste hieß Mose, das zweite hieß Mose, das dritte hieß Mose, das vierte hieß Mose, das fünfte hieß Mose. Dachte, wie viel Mose denn noch? Dann kam alles noch da. Und zum Schluss kam noch eins, das hieß Offenbarung. Hat er das ganze Regal angefüllt und dann sagte er, das ist jetzt deine neue Bibliothek. Fülle dein Denken mit dieser Bibliothek. Fülle dein Denken, das Zimmer deines Geistes mit dieser Literatur. Diese Bücher, die sollen nicht von deinem Munde weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken, dass du darauf achtest, nach allem zu tun, was darin geschrieben ist. Dann wird es dir gelingen und du wirst Erfolg haben in allem, was du tust. Ich wusste, das ist sicher Josua 1, Vers 8. Haben wir doch gelernt in der Kinderstunde. Mein Sohn, merke auf meine Worte, sagte er. Merke auf meine Worte. Zu meinen Worten neige dein Ohr. Lass sie nicht von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden. Und ich wusste, Sprüche Kapitel 4, irgendwo in den 20er Versen. Ja, dann kamen die Bilder an die Reihe. Alles muss weg. Es wird nicht von heute auf morgen gehen, dass wir neue Bilder schaffen. Aber es wird ein bisschen schwierig sein, deine alten Vorstellungen aus deinem Denken auszuradieren. Aber ich habe eine ganz große Hilfe für dich. Und er packte ein riesengroßes Poster aus, riesengroß, und tat es da auf eine große Wand gegenüber vom Schreibtisch. Das war ein Poster von sich selbst. Ein Bild von sich selbst. Und er sagt, das hängt das an die Gedankenwelt deines Geistes. Und das habe ich gemacht. Und er sagt, ich schaue es immer wieder an. Die schmutzigen Bilder, die sich in meinem Geist festgesetzt hatten, die mussten mehr und mehr den Rückzug antreten, wenn ich dieses Bild anschaute und wenn ich mich in die 66 Bücher versenkte, wenn ich meine Gedanken auf den Herrn Jesus Christus selber konzentrierte, dann, wenn ich nur ihn vor Augen hatte, dann mussten die anderen Bilder schön langsam weichen aus meinem Geist. Und ich merkte, das ist ja genau das, was in Psalm 16, Vers 8 steht. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, damit ich nicht wanke, weil er zu meiner Rechten ist. Deswegen ist mein Herz fröhlich. Psalm 16, Vers 8. Ja, nun, auch das Lesen dieser 66 Bücher hat viel, viel dazu beigetragen, mehr von dem Herrn Jesus, mehr ihn vor Augen zu haben und Reinheit, Heiligkeit, Liebe, Sanftmut, Demut, das sind diese schönen Bilder von Jesus. Nun, seither ist dieses Büro das Zentrum, mein Arbeitszimmer. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, dass es so bleiben soll. Und ich habe mir dann fest vorgenommen, Sprüche 4, Vers 23 auswendig zu lernen. Mehr als alles, was es zu bewahren gilt, bewahre dein Herz, denn von ihm aus ist die Quelle des Lebens. Dein Herz, das ist das Innere des Menschen, dort, wo die Gedanken entstehen. Na, das war das eine Zimmer. Wir gingen dann ins Esszimmer. Ja, das Esszimmer, das ist natürlich groß gewesen. Sehr groß. Und schön eingerichtet. Das war das Zimmer meines Appetits und meiner Wünsche. Und meine Lüste. Sehr, sehr groß, sehr, sehr gut eingerichtet. Ich war die meiste Zeit da drinnen. Und ich gab mir Mühe, meine Lüste zu befriedigen, so gut es geht. Und ich sagte zu ihm, du wirst sicher hungrig sein, Meister. Hab die Tür geöffnet. Ich bin sicher, dass du dich freuen wirst, was wir heute Gutes gemeinsam essen werden. Und er fragte, was gibt es denn zu essen? Ah, ich sagte mit wässrigem Mund, heute gibt es mein Lieblingsessen. Alte Knochen, Getreidehülsen, Kohl, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, frisch aus Ägypten. Ich liebte diese weltliche Kost. Und als das Essen vor ihm stand, sagte er nichts, kein Wort. Saß einfach da. Magst du nicht essen, Heiland? Iss. Dann sagte er, ich habe eine Speise zu essen, die du nicht kennst. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Johannes 4, Vers 36. Ich sagte zu ihm, Herr, gib mir auch diese Speise. Und ich merkte plötzlich, dass mir das Knoblauch aus Ägypten nicht mehr so gut schmeckte. Wenn du wirklich befriedigende Nahrung haben willst, dann musst du nach meinem Willen fragen. Dann musst du nach dem Willen dessen fragen, der mich gesandt hat, des himmlischen Vaters. Und da musst du lernen, dir zu zeigen, was wirkliche Vergnügungen sind. Du musst suchen, mir zu gefallen, und das wird dich so sättigen, dass du keine Ahnung hast, wie gut es schmeckt. Und er gab mir dann eine Kostprobe, was es heißt, seinen Willen zu tun und wie gut das schmeckt. Und ich stellte fest, wenn ich seinen Willen tue, dann geht es mir gut, dann habe ich Freude, bin ich sehr fröhlich. Und ich verpasse gar nichts. Nun, das war ein schönes, interessantes Mittagessen mit dem Herrn Jesus gewesen. Und nachher gingen wir dann ins Wohnzimmer. Das Wohnzimmer, das war ziemlich gemütlich. Das hat einen Kamin, eine Postergruppe, ein Bücherregal, eine heimelige, ruhige Atmosphäre. Das ist das Zimmer, wo ich meine Besuche empfange, der Ort der Gemeinschaftspflege. Hier ist es schön, sagte er. Wir wollen hier oft zusammenkommen, sagte er. Und wollen in Ruhe miteinander Gemeinschaft pflegen. Vielleicht jeden Morgen. Was meinst du? Ja, wir könnten ja gemeinsam nachdenken über Gott und die Welt. Mein neuer Gast hat mir versprochen, ich werde jeden Morgen da sein, in diesem Zimmer. Hier könnten wir uns täglich treffen. Jeden Tag gemeinsam beginnen. Als junger Christ war ich begeistert. Das war eine gute Idee. Ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen, als mit diesem Meister Zeit zu verbringen, austauschen, reden. Ich freute mich. Ich wollte ihn unbedingt besser kennenlernen. Jeden Morgen kam ich runter ins Wohnzimmer, bevor ich in die Arbeit ging. Haben wir uns auf die Couch gesetzt. Er hat eins von den 66 Büchern schon in der Hand gehabt, hat mit mir aufgeschlagen. Und dann haben wir gelesen, dann haben wir geredet miteinander über das Buch, über die Dinge, die da in dem Buch geschrieben waren, hat mir einiges erklärt, eins nach dem anderen. Er zeigte mir, wie man das in das praktische Leben umsetzt. Und bei jedem Treffen habe ich ihn besser kennengelernt. Er hat mir viel von sich selber erzählt. Ich durfte erfahren, was für eine herrliche Person er ist, mehr und mehr. Mein Gast zeigte mir, dass die Gemeinschaft mit ihm das Schönste ist, was man sich überhaupt vorstellen kann. Manchmal habe ich gesagt, ach ja, ich möchte jetzt nicht warten bis morgen früh. Könnten wir uns nicht am Nachmittag auch nochmal hinsetzen? Sagt er, gern, komm doch. Und dann haben wir uns am Nachmittag auch noch hingesetzt. So zwischendurch. Das waren schöne Zeiten. Das habe ich richtig genossen. Monate sind vergangen. Ein Jahr ist vergangen. Ein zweites Jahr ist vergangen. Und da kam die Zeit in meinem Leben, da hatte ich sehr, sehr viel zu tun. Das ist halt so, manchmal hat man Prüfungen und Stress in der Schule und im Beruf und was es alles gibt. Und natürlich kam ich spät ins Bett, ich musste viel lang aufbleiben und lernen. Und meinen Gast habe ich kaum noch gesehen. Ich war im Stress und ich dachte, das wird er schon verstehen. Ich bin halt einfach jetzt in einer schwierigen Zeit. Eines Morgens, da bin ich vorbeigehuscht an der Wohnzimmertür. Und dann merkte ich, was, da ist Licht drinnen. Haben wir vergessen, das Licht ausdrehen gestern Abend? Dann schaue ich rein. Da sehe ich, Moment, da sitzt ja jemand. Mache ich auf. Wisst ihr, wer da saß? Mein Gast. Ich sage, bitte, was machst denn du so früh? Der sagt, ich warte. Was heißt, ich warte? Ich warte auf dich. Ja, so früh? Ich warte jeden Morgen auf dich. Ja, du willst doch jetzt nicht sagen, du hast gestern auch gewartet. Doch. Ja, und vorgestern auch. Die ganze Zeit hast du hier gewartet, jeden Morgen? Ich habe hier gewartet. Hatten wir das nicht abgesprochen, dass ich jeden Morgen hier bin und dass wir uns jeden Morgen treffen, um da zu lesen in den 66 Büchern? Wir wollten doch jeden Tag den Tag gemeinsam beginnen. Puh. Ich dachte, ah ja, das hatten wir mal gesagt, stimmt. Ich war ziemlich beschämt. Jetzt hatte ich erst realisiert, wie die anderen Dinge in meinem Leben wichtig geworden waren und wie ich meinen Gast völlig vernachlässigt hatte. Die Zeit mit ihm vernachlässigt hatte, weil ich den täglichen Dingen und Kameraden nachgelaufen bin und andere Dinge für wichtiger geachtet hatte. Und ihm hatte ich wirklich völlig außer Acht gelassen. Ich sagte, ach Herr, kannst du mir vergeben? Das soll nicht, das kann nicht so weitergehen. Der schaute mich an. Meinst du das ehrlich? Ja, Herr, es tut mir leid. Ich vergebe dir gerne. Wir können gerade jetzt weitermachen. Komm, wir lesen. Lass 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Untugend. Dann hat man den Vers erklärt und es war schön, die Vergebung des Herrn zu erleben und zu wissen, er hat. Genau dafür war er eigentlich da. Genau dafür war er gekommen. Er erzählte mir, er hat gesagt, weißt du, Thomas, du hast einen Fehler gemacht. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, aber weißt du, was dein Hauptfehler ist? Dein Hauptfehler ist in deinem Denken. Ich verstehe das nicht. Was meinst du? Dein Hauptfehler ist in deinem Denken. Der Fehler liegt, dass du gedacht hast, die Zeit des Betens und des Bibellesens und der Gemeinschaft mit mir, die ist wichtig für dich. Und du hast überhaupt nicht daran gedacht, dass die Zeit auch wichtig ist für mich. Du hast das als etwas betrachtet, das nur dir und deinem eigenen geistlichen Vorwärtskommen dient und hast vergessen, dass mir diese Morgenstunde sehr, sehr viel bedeutet. Die Zeit mit dir ist mir sehr, sehr wertvoll. Weißt du warum? Weil du mir ein sehr kostbarer Mensch bist und weil ich dich liebe. Es hat mich viel gekostet, dich zu erlösen. Denk dran, ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Boah. Da stand ich da. Nun, ich hatte meine Lektion gelernt. Die Zeit wurde wieder gut. auch fröhlich. Es ging wieder gut vorwärts. Einige Wochen, Monate vergingen. Und eines Tages hat er mich gefragt, du, ich wollte dich mal fragen, hast du eigentlich eine Werkstatt im Haus? Werkstatt? Ja, irgendwo im Keller habe ich schon eine Werkstatt. Interessiert dich das? Ich sagte, ja, interessiert mich. Soll ich dir zeigen? Ja, gerne. Führ dich da runter in den Keller. Ach, das war alles schwierig, weil ich bin selten im Keller und in der Werkstatt bin ich sowieso nicht oft. Aber Herr, das ist nichts Besonderes. Also bitte. Aber wenn du es sehen willst, und da schaute sich die alte Werkbank an, die so am Verstauben war, und die stumpfen Werkzeuge, mit denen nicht mehr zu viel gebrauchen waren, meine kleinen Talente und Fähigkeiten, die am Verschwinden waren. Was bringst du in deinem Leben eigentlich zustande für das Reich Gottes? Fragte er mich. Ach, weißt du, Meister, ich bin ein schlechter Bastler. Das meiste, was ich anpacke, will mir einfach nicht recht gelingen. Ich habe zwei linke Hände. Das haben meine Eltern schon gesagt und ich weiß es jetzt auch. Ich kann nicht wirklich was Wertvolles für das Reich Gottes vollbringen. Deshalb habe ich diesen Raum so vernachlässigt. Und er schaute sich meine früheren kleinen Spielsachen an, die ich da mal gebastelt hatte. Und der hat eins halt aufgehoben, hat mir gesagt, das hier, ist das alles, was du so zustande bringst? Ja, sagt er, weißt du, das ist mir schon klar. Ich verstehe dich. Du kannst es gar nicht anders. Sag ich, siehst du, du verstehst mich. Ich kann das nicht. Sagt er, ja, ich weiß, du kannst es nicht. Aber weißt du, ungeschickt und unbeholfen und ich kann dir eins sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich kannst du gar nichts tun, was für die Ewigkeit Wert hat. Dann legt er die Hand auf meine Schulter und sagt, weißt du, von jetzt an werde ich hier arbeiten. Und ich sagte, wunderbar, Herr. Also dann tschüss, ich gehe dann wieder. Sag, Moment, du bleibst da. Sag, wie meinst du das? Du bleibst da. Komm her. Du stellst dich jetzt mir zur Verfügung. Gib mir mal deine Hände. Und dann schlüpfte er mit seiner Hand in meine Hand und dann hat er so mich geführt. Und ich habe mich ihm zur Verfügung gestellt. Und siehe da, staune, da sind Sachen entstanden, das hat funktioniert, der konnte was basteln oder ich konnte durch ihn was basteln. Ich bewirke die guten Werke, aber ich will sie durch dich tun, hat er gesagt. Ich bewirke die guten Werke, aber ich will sie durch dich tun. Von jetzt an werde ich durch dich arbeiten. Du bist mein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott im Voraus dazu bereitet hat, dass du in ihnen wandeln sollst. Ich wusste, das ist Epheser 2, Vers 10, haben wir auch in der Kinderstunde gelernt. Du kannst nur dann Frucht für die Ewigkeit hervorbringen, wenn ich durch dich wirke. Ja, und wie geht das? Wir machen es genauso, wie ich dir gesagt habe. Du gibst mir deine Hände und stellst sie mir zur Verfügung. Du gibst mir nicht nur deine Hände, du gibst mir auch deine Zunge und deine Augen und deine Beine. Du gibst mir überhaupt deinen ganzen Körper. Und dann stellst du dich mir zur Verfügung. Und ich werde durch dich wirken. Hat Paulus nicht gesagt, stellt nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit Gott zur Verfügung. Ich werde durch dich arbeiten. Ich werde durch dich gehen, ich werde durch dich sprechen. Verlass dich auf mich, du musst lernen, jeden Schritt mit mir zu machen. Entspann dich. Aber lerne es, jeden Schritt mit mir zu machen. Du darfst immer mit mir sprechen. Ich gebe dir Bescheid. Lass meinen Geist durch deinen Geist arbeiten. Komm, reich mir die Hand. Und dann nahm er die Hand, lenkte meine Finger, lenkte meine Beine, er lenkte alles und ich konnte Dinge zustande bringen, wo ich nur staunte. Lauter gute Werke, die er vollbracht hat. Und da habe ich es mal wieder ohne ihn versucht. Ich dachte, komm, Jesus, heute brauche ich dich nicht, lass mich mal alleine. Und es ist einfach nicht gelungen. Es wollte nicht gelingen. Ohne mich könnt ihr nichts tun, was für die Ewigkeit Wert hat. Kam mir wieder in den Sinn. Und so kam ich wieder zu ihm und sagte, Herr, bitte lenk meine Finger und lenk meine Gedanken und lenk meinen Mund und lenk meine Augen. Mit großer Freude hat er das getan. Er hat dann gesagt, weißt du, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich da bin. Deshalb bin ich ja gekommen in deine Wohnung. Er wollte durch mich wirken und was Brauchbares für das Reich Gottes herstellen. Er wollte mein Leben sinnvoll machen, ausgefüllt machen. Und so lernte ich, was es heißt, in der Leitung des Heiligen Geistes zu wandeln. Dieser Raum, dieser Werkraum wurde einer der schönsten und liebsten Räume meines Lebens. Ja, dann war da noch der Hobbyraum. Der Hobbyraum, den haben wir uns auch angeschaut. Den wollte er eigentlich auch gerne sehen. Eigentlich wollte ich nicht, dass Jesus mich danach fragte, aber der Herr Jesus, als er so kam, ich habe gemerkt, er interessiert sich offensichtlich fürs ganze Haus. Wie ist das mit dem Hobbyraum? Es war mir ein bisschen peinlich, denn ich hatte da einige Freundschaften und Aktivitäten und Vergnügungen, die ich lieber für mich behalten wollte. Aber eines Abends hatte ich gerade die Türklinke in der Hand und da hat er mich aufgehalten, hat mich nur angeschaut. Ah, du gehst aus? Ich sagte, ja. Okay, ich komme mit. Sag ich, Herr Jesus, weißt du, ich mach's dir gemütlich hier. Das gefällt dir nicht. Ich möchte jetzt einfach mal, das ist privat, weißt du. Diese Gemeinschaft wirst du nicht genießen. Ich komme morgen mit dir, das ist Gebetsstunde, da gehen wir morgen gemeinsam hin. Da sagte er zu mir, also ich dachte, als ich in dein Haus eingezogen bin, dass wir alles gemeinsam unternehmen wollten. Hast du nicht gesagt, ich soll dich führen und ich soll dich lehren, mit wem du Umgang pflegen sollst und mit wem nicht? Morgen, tschüss. Und ich war weg. Der Abend war nicht gut. Der Abend war irgendwie elend. Immer wieder musste ich an diesem Abend an meinen Gast denken, der zu Hause sitzt und den ich absichtlich ausgeschlossen habe von dem Umgang, den ich hatte, indem ich Plätze aufsuchte, von denen ich wusste, dass sie ihm nicht gefallen. Nun, endlich war er Schluss, dieser elende Abend mit den anderen. Ich kam dann am Abend nach Hause, da war noch Licht in seinem Zimmer. Da habe ich leise angeklopft. Könnte ich mit dir noch was besprechen? Sagt er, ja, gern. Ich wollte sagen, dass es mir leid tut, dass ich so dumm war heute Abend. Ich war einfach egoistisch und stur. Und ich habe eins festgestellt, ich kann keine wirkliche Freude haben, wenn du nicht dabei bist. Kannst du mir vergeben, bitte? Hat mich angeschaut. Wenn ich in die Augen geschaut habe von ihm, dann habe ich gewusst, solche Augen sind vergebende Augen. Natürlich hat er mir vergeben. Ich sagte zu ihm noch, also Herr, ab jetzt sollen wir doch alles gemeinsam tun. Und bitte leite mich. Er schaute mich noch einmal an und sagte, du Thomas, weißt du, eins wollte ich dir noch sagen. Du kannst wählen. Du kannst wählen. Ich stelle dir das frei. Diese Freunde oder mich. Natürlich war mir jetzt klar, mit wem ich Gemeinschaft haben wollte. Natürlich war mir die Gemeinschaft mit dem Herrn lieber. Es war mir das Wichtigste in meinem Leben geworden. Und dann habe ich mich entschieden. Nun, dann hat er angefangen, meinen Hobbyraum zu verändern. An dem Tag brachte er Freunde in mein Leben hinein, die wirklich Freunde waren, echte Freunde. Die Freunde, die auch die Beziehung mit ihm förderten und die gern mit ihm zusammen waren. Er half mir dann, die Gesellschaften aufzugeben, die mein geistliches Leben blockierten. Allmählich genoss ich die Freundschaft derer, die den Herrn Jesus ablehnten, gar nicht mehr so. Einige haben sich dann wirklich voll zurückgezogen von mir. Aber interessant, ein paar von diesen Freunden kamen mit zu ihm und haben ihn kennengelernt. Das war schön. So haben wir ganz eine andere Klick gegründet, eine Jesus-Klick. Ja, und dann vergingen viele Monate. Es gab manchmal auf aufwärts und abwärts, aber irgendwie, ja, das Leben verging einige Zeit lang. Und eines Abends komme ich vom Beruf, von der Arbeit nach Hause, steht er an der Tür und wartet, vorne schon. Draußen stand er. Ich komme rein, gehe mit ihm rein, sagte, du, es geht nicht mehr. Sag ich, was, es geht nicht mehr. Es stinkt. Was stinkt? Ich halte es nicht mehr aus. Was? Hier im Haus stinkt's. Irgendwas Totes, irgendwas Verwestes, irgendwo versteckt, da oben, im zweiten Stock. Er deutete dorthin. Er sagte, es riecht so stark, dass ich es einfach nicht mehr aushalte hier. Ich glaube, ich gehe auf die Veranda. Von da oben, zweiter Stock. Ich glaube, es ist die Rumpelkammer. Ich dachte, also das gibt's doch nicht. Was soll das jetzt? Die Rumpelkammer? Das ist die einzige Kammer, die noch mir gehört. Das ist die einzige Kammer, die bis jetzt ihm noch nicht gegeben hatte. Und jetzt will er gerade noch meine Rumpelkammer. Ich ahnte, was jetzt kommen würde. Das waren ein paar persönliche Dinge von früher, die ich da aufgehoben hatte. Einige Dinge, die einfach für mich privat waren, die niemanden anderen was angingen. Und ich wusste, dass das tote und vermoderte Dinge waren, aber ich liebte sie und ich streichelte sie manchmal heimlich und liebkoste sie manchmal heimlich. Ich hatte Angst, zuzugeben, dass sie in meinem Haus waren. Ich habe immer fest zugesperrt. Nun, wir stiegen darauf, dann stehen wir vor der Tür und er deutet auf die Tür und sagt, da drinnen ist es. Es ist was Totes, mach die Kammer auf. Seine Stimme war wie ein Befehl. Ich war richtig wütend. Nein, 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 sagte ich mir. Das kannst du von mir, das kann er von mir nicht verlangen. Ich habe es jetzt nicht gesagt laut, aber für mich leise. Ich habe ihn eingeladen in mein Haus, ich habe ihn ins Büro gegeben. Ich habe ihm das Esszimmer gegeben, er hat das Schlafzimmer, er hat meinen Hobbyraum, er hat meinen Werkraum, er hat alles, für alles Zugang. Er darf alles umgestalten. Ich habe alles so eingerichtet, dass er sich wohlfühlen kann. Und jetzt fragt er mich nach der winzigen Rumpelkammer, wo nur ein paar Privatsachen sind von mir. Seine Stimme war ganz fest. Gib mir einen Schlüssel. Alles in mir sträubte sich. Ich dachte mir, das geht einfach zu weit, den Schlüssel kriegt er nicht. Aber er bestand darauf. Und wie wenn er meine Gedanken lesen konnte, sagte er, wenn du die Kammer nicht öffnest, nehme ich mein Bett und schlafe draußen. Und er ging runter die Treppe oder begann runter zu gehen die Treppe. Und ich liebte diesen Herrn. Ich wusste, das kann ich ihm nicht antun. Das Schlimmste, was mir geschehen kann, ist, dass er sich von mir zurückzieht. Das wollte ich natürlich gar nicht. Es dauerte einige Stunden, mein Kampf. Und dann sagte ich zu dem Herrn Jesus traurig, also bitteschön, ich gebe dir die Schlüssel, aber ich kann nicht aufsperren und ich sperre auch nicht auf. Ich kann das Zeug dort nicht wegwerfen. Mach das du für mich bitte. Ich habe die Kraft nicht. Er sagte, ich weiß, dass du die Kraft nicht hast. Ich weiß es, dass du das nicht kannst. Gib mir die Schlüssel und ich werde die Kammer ausräumen. Und ich werde sie sauber machen. Denn das ist auch der Grund, warum ich gekommen bin in dein Haus. Na, da gab ich ihm mit zitternden Fingern, übergab ich ihm die Schlüssel, mein letzter Privatbereich. Boah, als die Tür aufging, den Gestank hättet ihr riechen sollen, ihr wärt umgefallen. Jetzt merkte ich plötzlich, wie übel das roch hier. All das verfaulte Gerümpel hat er ausgeräumt. Alles hat er ausgebessert. Den ganzen Raum hat er neu gestrichen. Und dann hat er das mit einem Geruch, mit einem Wohlgeruch erfüllt. Das ganze Haus wurde von einem neuen Wohlgeruch erfüllt. Als er da die Sachen jetzt gereinigt hatte, das war ein Sieg. Und ich merkte, wie gut es mir tat, all diese Dinge los zu sein. Das war herrlich. Ja, und dann, nicht lange danach, dann traf ich eine ganz, ganz weitreichende Entscheidung. Die Entscheidung war eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereut habe. Die Entscheidung war, ich sagte zum Herrn, Meister, bis heute warst du Gast in meinem Haus. Ab jetzt gehört das Haus dir. Hier ist der Schlüsselbund zu allem. Darf ich bei dir Gast sein? Er hat gestrahlt. Alle Dokumente im Haus wurden auf ihn überschrieben. Alles gehörte ihm. Er konnte jetzt schalten und walten, was, wie er will. Darf ich dein Gast sein? Und darf ich dein Diener sein? Herr, du sollst bestimmen, was ich tue, wann ich es tue, wohin ich gehe, wie lange ich bleibe, wofür ich lebe, woran ich Freude habe und woran nicht. Der fiel mir um den Hals. Ich lese einen Vers aus 1. Korinther 6, Vers 19. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Heiligtum des Heiligen Geistes ist, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Noch einmal, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr wurdet um einen teuren Preis erkauft. Verherrlicht also Gott in eurem Leibe und in eurem Geiste, die Gott gehören. Warum habe ich die Geschichte erzählt? Weil es eine Geschichte ist, die genau die Geschichte von dir auch sein kann. Der Herr Jesus ist gekommen, um uns ganz auszufüllen. Der Herr Jesus will einfach der Herr sein in unserem Leben. Georg Müller, dieser bekannte Waisenhausvater, hat mal gesagt, ich glaube, er war 92 Jahre alt, als er das sagte, es war knapp vor seinem Tod. Da haben ihn die Leute gefragt, warum konnte Gott so vieles tun durch dein Leben? Und da wurde er ganz still, schaute auf den Boden und sagte, es gab einen Tag in meinem Leben, da starb Georg Müller. Es gab einen Tag in meinem Leben, da starb Georg Müller. Er wollte sagen, da starb mein dickes Ich. Da habe ich dem Herrn Jesus alles übergeben. Und dann hatte der Herr Jesus Christus mein Leben verändern können. Darum geht es. Und wenn ihr den Herrn Jesus erleben wollt, dass er euer Leben wertvoll für die Ewigkeit machen möchte, dann macht es genauso. Herr, hier hast du die Schlüssel. Darf ich dein Diener sein, dein Knecht sein? Wir könnten jetzt aufstehen und beten. Jeder kann beten. Ich mache den Schluss. Ja, Vater, ich möchte mich auch anschließen diesem Gebet und diesen Gebeten. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast als einen Erlöser und Befreier und einen, der das Leben gänzlich erfüllt und ausfüllt. Danke, lieber Herr, dass wir in unserem Leben dich kennen dürfen und wir sind es, die entscheiden, wie eng wir Gemeinschaft haben werden in den nächsten Jahren. Wir sind es, die entscheiden, wie innig die Gemeinschaft und wie fruchtvoll oder wie viel mehr wir dich kennenlernen werden und wie schön die Gemeinschaft wird mit dir. Ich danke dir, Herr, dass du uns immer wieder ermutigst in deinem Wort, dass du immer der bist, der uns nachgeht, der wartet, der und um uns zu erfüllen, aber du wirst nie uns zwingen, nie. Ich danke dir dafür, Herr, dass du ein Gott bist, der sich nicht aufdrängt, aber der wartet und der wirbt. O Herr, ich bitte dich, dass auch hier diese vielen Menschen, die hier da sind, vor allem die jungen Menschen unter uns, junge Menschen, die ein so langes Leben vor sich haben, ich bitte dich, Herr, dass sie verstehen, was das Wichtigste im Leben ist. Eine Beziehung zu diesem Herrn der Herrlichkeit, der so viel getan hat, der alles getan hat für uns. Herr, ich bitte dich, dass diese jungen Menschen sich von ganzem Herzen zu dir bekehren, dir die Tür öffnen, dich reinlassen und dich Herr sein lassen in dem Hause des Lebens. Und wir danken dir, dass wir es so gut haben bei dir, dass unser Leben für die Ewigkeit Frucht bringen darf, wenn du es erfüllst. Wie du gesagt hast, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber wie Paulus gesagt hat, ich vermag alles in dem, der mich beständig innerlich kräftigt, Christus. Ich danke dir, Herr. Wir beten, dass du auch den Abend heute noch segnest, auch unsere Pause, auch unsere Gespräche, auch unsere Zeit, dann wenn wir Römerbrief heute anschauen noch, dass du auch jeden von uns begleitest und behütest und vor allem du selber uns in die Stille hinein mitnimmst und dass wir Zeit der Stille mit dir verbringen können, immer wieder, Herr, und dass du uns erinnerst daran, dass du wartest. Amen. Amen.